Wir haben den Anfang des Buches Amos jetzt schön Vers für Vers durchgearbeitet. Es war nicht mein Ziel, das ganze Buch heute Nachmittag so zu behandeln. Mir ist wichtig, bei jedem Prophetenbuch, das wir jetzt durchnehmen, gewisse Teile wenigstens detailliert anzuschauen, um auch Hinweise zu geben, wie liest man ein solches Buch, wie geht man ganz konkret im Detail daran heran. Und auf der anderen Seite möchte ich zeigen, wie betrachtet man ein Bibelbuch in der Übersicht, sodass man eben auch eben wirklich den Wald sieht und nicht nur die Bäume. Beides ist wichtig. Wir müssen die Bibel mit dem Fernrohr und mit dem Mikroskop lesen. Also wir fahren weiter mit dem Mikroskop und kommen jetzt zu Kapitel 2, Vers 4. Jetzt sehen wir, zuerst waren es die Nachbarn, dann die Stammesverwandten. Und jetzt kommt es zu Juda, zum Volk Gottes selbst. Aber noch nicht Israel, das kommt ganz am Schluss, die 10 Stämme, denn ein Dienst an den 10 Stämmen war die Hauptsache des Dienstes von Amos. Und darum, also die Hauptsache kommt ganz, ganz am Schluss. So spricht der Ewige. Wegen 3 Übertretungen von Juda, ja, wegen 4 wende ich es nicht mehr ab. Weil sie das Gesetz des Ewigen verworfen haben und weil sie seine Satzungen nicht bewahrt haben und weil ihre Lügen sie verführt haben, denen ihre Väter nachgefolgt sind. Und so werde ich ein Feuer nach Juda senden und es wird die Paläste Jerusalems verzehren. Das Südreich ist im Visier und nun zum ersten Mal wird hier die Tora erwähnt, das Gesetz des Ewigen, die Tora des Herrn. Die anderen Völker hatten die Tora nicht, denn nur Israel hat die Bibel bekommen. Die Tora sind zunächst die 5 Bücher Mose. Aber hier wird nun dem Volk Gottes vorgeworfen, sie haben das geschriebene Gesetz verworfen und ihre Pescha, also die Rebellion ist nicht nur eine Rebellion gegen das, was Gott dem Menschen ganz allgemein als natürliches Gesetz ins Gewissen gegeben hat, sondern sie haben das geschriebene Wort Gottes verworfen und das ist natürlich noch viel schlimmer. Aber das können wir natürlich wieder jetzt sehr direkt anwenden auf unser Land und auf unsere Kultur. Denn im 20. Jahrhundert ist eine sehr breite Verwerfung der Bibel als Wort Gottes geschehen. Schon lange zuvor wurde das vorbereitet durch die Aufklärungsphilosophen. Die haben begonnen, die Bibel als Autorität zu verwerfen. Aber so in intellektuellen Kreisen. Und dann kam das rein ins Theologiestudium. Ganz deutlich im 19. Jahrhundert schon kam die Bibelkritik da hinein. Und über die Bibelkritik im Studium kam das auch in die Kirchen. Aber heute kann man sagen, hat diese Bibelkritik wirklich die breiten Massen erreicht, sodass der normale Mann auf der Straße, für ihn ist klar, die Bibel ist voller Fehler, sie hat keine Autorität, auf kein Gebiet. Weder geschichtlich, noch moralisch, noch geistlich, wenn es um die Frage des Heils geht und so weiter. Und was wir auch sehen, ist, dass diese Bibelkritik heute auch immer mehr in die evangelikalen Gemeinden hineinkommt. Dass also selbst in Ausbildungsstätten, die als bibeltreu gelten, Bibelkritik bereits gelehrt wird. Und damit wird quasi die Autorität des Wortes Gottes untergraben. Das entspricht dem, weil sie das Gesetz des Ewigen verworfen haben. Und dann hat das natürlich praktische Konsequenzen und weil sie seine Satzungen nicht bewahrt haben. Wenn die Bibel uns theoretisch nicht mehr als Gottes Wort gilt, dann werden wir bei den einzelnen Aussagen natürlich schnell ein Problem haben und sagen, ja, das kann man heute nicht mehr so praktizieren. Oder in unserem sozialen Kontext ist das nicht mehr akzeptabel. Ja? Aber das führt dann eben zur praktischen Bibelkritik. Die erste ist die theoretische Bibelkritik, weil sie das Gesetz des Ewigen verworfen haben. Und das führt zur praktischen Bibelkritik, dass man so lebt, wie man will. Weil sie seine Satzungen nicht bewahrt haben. Und natürlich hat man dazu ganz schöne Erklärungen, warum das jetzt eben nicht mehr so, vielleicht für eine andere Zeit gut war, aber heute nicht mehr. Oder man darf das nicht so eng sehen, ja? Das ist dann schon fundamentalistisch, wenn man das so genau nehmen würde. Ja, das sind diese Lügen in der nächsten Verszeile. Und weil ihre Lügen sie verführt haben. Das ist die Lüge, die das Gewissen beruhigt gegenüber theoretischer und praktischer Bibelkritik. Aber dann bleibt das Gericht und so werde ich ein Feuer nach Juda senden. Unter Sanherib gab es eine furchtbare Invasion in Juda. Etwas später als bei den Nationen, die wir vorhin behandelt haben, das war rund um das Jahr 700 herum, unter König Hiskia. Und es gibt eine assyrische Eroberungsliste mit über 40 Städten, die erobert wurden damals. Aber dann kam Sanherib bis an das Tor Jerusalems. Hiskia, der fromme, treue König, hat gebetet und schließlich hat Gott die Armee geschlagen und sie mussten abziehen. Jerusalem wurde nicht erobert. Gott hat wegen Hiskias Treue Gott gegenüber hier noch aufgeschoben. Also die Paläste Jerusalems wurden nicht verzehrt. Das kam erst später als schließlich Nebukadnezar. Er hat die Assyrer geschlagen und dann hat er Jerusalem erobert, 605 bis 586 vor Christus. Und dann ist im Jahr 586 sind die Paläste Jerusalems verzehrt worden vom Feuer. Aber wir sehen, alles erfüllt sich. Nun kommen wir zum letzten, eben zu den 10 Stämmen selbst. Vers 6. So spricht der Ewige. Wegen 3 Übertretungen von Israel, ja, wegen 4, wende ich es nicht mehr ab. Und nun folgen 7 Sünden, die konkret aufgezählt werden. Ja? Also das Vollmaß der 4 war schon längst überschritten. Weil sie den Gerechten für Geld verkauft haben und den Armen um ein paar Schuhe. Das gehört zusammen. Hier steht Armer parallel für den Gerechten. Also sie haben solche, die es nicht verdient haben, eben um Geld verkauft. Dann zweitens, sie, die danach lechzen, dass Staub der Erde auf das Haupt des Hilflosen kommt. Also Reiche, die nicht genügend sich danach sehen können, dass andere verarmen zu ihren Gunsten. Das ist auch etwas, was wir kennen, ja? Das kann auch gegen Firmen gerichtet sein. Dass man hofft, bis sie endlich eingehen, damit man seine eigene Position verstärken kann. Und die den Weg des Geringen beugen, Vers 3, also ungerechte Urteile vor Gericht erwirken. Viertens, und ein Mann und sein Vater gehen zu demselben Mädchen. Also sie treiben Prostitution. Und das Grauenhafte, es ist sogar eigentlich eine Inzucht, die da stattfindet. Eine Blutschande. Um den Namen meiner Heiligkeit zu entweihen. Das kommt dazu, das ist das 5. Vergehen. Dann, und auf gepfändeten Kleidern strecken sie sich aus, neben jedem Altar. Und 7. Und Wein von Strafgeldern trinken sie im Haus ihres Gottes. Das wären 7 Punkte. Und dann sagt Gott, und doch hatte ich, im Hebräischen betont, und doch hatte ich den Amoriter vor ihnen vernichtet. Die Amoriter waren das Hauptvolk der Kanaaniter. Und hier steht Amoriter für all die Kanaaniter, die unter Josua vertrieben worden sind, dass Israel ein Land bekommen durfte. Gott hat ihnen dieses Land gegeben, nicht sie selbst. Und doch hatte ich den Amoriter vor ihnen vernichtet, dessen Höhe wie die Höhe der Zedern war. Starke Städte. Und er war stark wie die Eichen, und ich vernichtete seine Frucht von oben und seine Wurzeln von unten. Und doch hatte ich euch heraufgeführt aus dem Lande Ägypten und hatte euch in der Wüste geleitet, 40 Jahre, um das Land des Amoriters in Besitz zu nehmen. Und ich ließ aus euren Söhnen aufstehen als Propheten und aus euren jungen Männern als Naziräer. Ist es denn nicht also, ihr Kinder Israel, Spruch des Ewigen? Aber ihr habt den Naziräer veranlasst, Wein zu trinken. Naziräer haben freiwillig auf gewisse Dinge im Leben verzichtet, um sich Gott dadurch zu weihen. Sie haben keinen Wein getrunken und so weiter. 4. Mose 6. Aber man hat die versucht, die um Gottes Willen auf Dinge verzichten wollten, um sich Gott besser hinzugeben, die hat man dazu überredet, eben es so richtig easy zu nehmen, ja? Aber ihr habt den Naziräer veranlasst, Wein zu trinken. Und den Propheten habt ihr befohlen, indem ihr spracht, ihr sollt nicht prophezeien. Und jetzt kündet Gott das Gericht an. Siehe, ich werde euch niederdrücken, wie der Wagen niederdrückt, der voll Garben ist. Das ist die Ankündigung des Gerichts. Und jetzt kommen 7 Punkte von Einzelgerichten. Also das entspricht diesen 7 Sünden, entspricht nun das 7-fache Gericht. Und die Zuflucht wird dem Leichtfüßigen entgehen. Und der Starke wird seine Kraft nicht festigen können. Und der Held wird sein Leben nicht retten können. Und der, der den Bogen hält, wird nicht dastehen können. Und der Leichtfüßige wird sich nicht retten können. Und der auf dem Pferde Reitende wird sein Leben nicht retten können. Und der mutigen Herzens ist unter den Helden, wird nackt fliehen an jenem Tag. Spruch des Ewigen. Und damit ist dieser erste Teil am Ende. Wir sehen also nicht nur die Nachbarn, die Verwandten, sondern ganz besonders das Volk Israel wird von Gott zur Rechenschaft gezogen, denn die Vorrechte machen mehr verantwortlich. Und das ist natürlich eine sehr klare Sprache für uns, die wir uns als wiedergeborene, bekehrte Christen anschauen. Dann werden wir von Gott auch strenger beurteilt. Er erwartet von uns mehr, auch in moralischer Hinsicht. Gott erwartet von Ungläubigen in moralischer Hinsicht, dass sie nicht Ehebruch begehen, dass sie nicht Arme in ihrem Recht unterdrücken und so weiter. Das erwartet er auch von Ungläubigen. Aber von Gläubigen erwartet er noch mehr. Und das sehen wir hier so eindrücklich. Das Gericht kam über die 10 Stämme im Jahr 722. Da haben die Assyrer Samaria zerstört und schließlich die 10 Stämme deportiert nach Assyrien in die Gefangenschaft. Wenn wir wieder Seite 1 aufschlagen, da haben wir zum Aufbau des Buches Römisch 1, 8 Gerichtsankündigungen. Die haben wir nun sehr detailliert angeschaut. Jetzt kommt Römisch 2, 3 Predigten gegen Israel. Wunderschöne Reden. Aber wir sollten nicht bei dem Schönen stehen bleiben, ja? Das ist alles poetisch. Aber wir sollten nicht so werden wie die Leute, die Hesekiel hörten. Sie sagten, Hesekiel, wenn er predigt, wenn er spricht als Prophet, das ist wie einer, der eine schöne Stimme hat und singt. Also wunderbare Musik. Also so ähnlich wie diese Frau, die sagte, wenn mein Prediger das Wort Babylon sagt, also das rührt mich innerlich so zutiefst, ja? Da hat sie wirklich nicht gerade viel verstanden, ja? Da ist der Prediger nur noch der schöne Sänger, ja? Aber es geht nicht einfach um die schöne Musik, sondern es geht um das, was wirklich an Inhalt gesagt wird. Und so sind das von der Form her wunderbare Predigten, aber inhaltlich zu Herzen gehend. Wie kann man diese Predigten schön abgrenzen? Die erste Kapitel 3, die zweite Kapitel 4, die dritte Kapitel 5 und 6. Und jedes Mal beginnt es mit, hört dieses Wort. Das ist die sprachliche Markierung, die der Heilige Geist gibt, um diese Abschnitte abzutrennen. Die Kapiteleinteilung ist eine menschliche Einteilung, die von später, aber Gottes Geist hat sehr oft in den Bibelbüchern durch solche Markierungen, sprachlichen Markierungen, die Einzelteile abgegrenzt. Schauen wir Kapitel 3, Vers 1. Hört dieses Wort, das der Ewige über euch gesprochen hat, ihr Kinder Israel, über das ganze Geschlecht, das ich heraufgeführt habe aus dem Land Ägypten, indem er sagt. Man merkt, das ist keine Poesie, ja? Da habe ich keine Verszeilen. Das kommt erst ab Vers 2. Aber die Predigt beginnt mit, hört dieses Wort. Und dann kommt das eben wieder so, Kapitel 4, Vers 1. Hört dieses Wort, ihr Kühe von Basan. Das sind die Frauen, ich komme darauf zurück. Und Kapitel 5, Vers 1. Hört dieses Wort, dass ich als Klagelied über euch anstimme, Haus Israel. Wir schauen etwas an aus der ersten Predigt, Vers 2. Nur euch habe ich anerkannt, aus allen Geschlechtern des Erdbodens. Darum will ich an euch heimsuchen, alle eure Ungerechtigkeiten. Also hier sagt Gott, dass er Israel eben als sein auserwähltes Volk anerkannt hat. Und diese Auserwählung ist eben mit Verantwortung verbunden. Es gibt ja Leute, die sind sehr antisemitisch und die können das nicht hören, dass man spricht von Israel als dem auserwählten Volk. Ja gut, aber denen muss man erklären, das ist eine Sache, auserwählt zu sein. Aber Israel hat darum eine viel größere Verantwortung. Und das erklärt auch, warum Israel eine solche Geschichte erlebt hat in den vergangenen 2000 Jahren. Wo ist ein Volk, das 2000 Jahre lang verfolgt worden ist, zerstreut in alle 5 Kontinente, gehasst und heimatlos? Nun, Gott hat dieses Volk natürlich strenger behandelt als andere Völker. Nachdem der Messias gekommen ist und der oberste Gerichtshof ihn abgelehnt hatte. Aber es bleibt, es ist das auserwählte Volk und es bleibt, dass Gott eben diejenigen, die dieses Volk antasten, ganz besonders richtet. Denn Gott sagt in Sacharja 2, wer euch antastet, tastet meinen Augapfel an. Also nur euch habe ich anerkannt und darum will ich an euch heimsuchen. Das ist die größte Verantwortung durch die Auserwählung. Und eben übertragen, dadurch, dass wahre Gläubige, die dürfen wissen, ich bin auserwählt. Nach Epheser 1, Vers 3 und folgende. Und Auserwählte haben eine besondere Verantwortung vor Gott. Dann zu Kapitel 4, Vers 1. Hört dieses Wort, ihr Kühe von Basan, die ihr auf dem Bergland von Samaria seid. Samaria war die Hauptstadt der 10 Stämme. Im heutigen Westjordanland übrigens. Das ist zentrales Gebiet des alten Israel. Die ihr den Hilflosen unterdrückt, die Armen misshandelt, zu euren Herren sprecht, bring her, damit wir trinken. Geschworen hat der Herr, der Ewige, bei seiner Heiligkeit. Wahrlich, siehe Tage kommen über euch, da man euch fortschleppen wird mit Haken und eure Nachkommenschaft mit Fischerangeln. Männer werden in der Bibel bezeichnet, können zum Beispiel bezeichnet werden als Stiere von Basan. Ja, und das sind logischerweise die Kühe von Basan, führende Frauen aus der Oberschicht. Und die werden hier angeprangert, dass sie von ihren Ehemännern, die werden hier genannt Herren, zu euren Herren sprecht, das sind die Ehemänner. Bring her, damit wir trinken. Die wollen Alkohol. Und die wollen den Luxus genießen. Das ist natürlich alles ironisch, ja? Ich war, das normale Wort auf Hebräisch für einen Ehemann heißt Baal. Das heißt Herr. Also wenn in Israel heute eine Frau spricht von ihrem Ehemann, dann sagt sie Baali. Sie sagt immer mein Herr. Also sie anerkennt, dass der Mann nach Gottes Schöpfungsordnung das Haupt ist in der Ehe. Was müssten die Feministen da machen? Die müssen das Wort abschaffen in Israel. Die haben einen schweren Kampf, ja? Ja gut, also die fordern von ihren Männern, dass sie bringen, was sie brauchen, um genießen zu können. Und Gott kündigt dann das Gericht über diese Oberschicht an. Vers 4, geht nach Bethel und fallt ab, nach Gilgal und mehrt es abzufallen und bringt am Morgen eure Schlachtopfer, alle 3 Tage eure Zehnten und räuchert von den Gesäuerten ein Dankopfer und ruft aus, verkündet freiwillige Gaben, denn so liebt ihr es, Kinder Israel. Spruch des Ewigen. Bethel war ja eine dieser Städte, wo Jerobeam nach der Spaltung des Reiches in Nord- und Südreich ein goldenes Kalb aufgestellt hat und so das Nordreich zum Götzendienst verführt hatte. In Bethel im Norden und auch in Dan, Bethel im Süden und auch in Dan, aber wir sehen auch Gilgal, der erste Lagerungsort Israels nach dem Zug über den Jordan, wurde später ein Ort für Götzendienst. Und Gott sagt ironisch, kommt, geht doch, macht euren Götzendienst. Fallt ab von mir und bringt da eure selbst erfundenen Opfer. Ja, räuchert von dem Gesäuerten ein Dankopfer. Die Opfer für Gott durften ja nie Gesäuertes haben. 3. Mose 2. Macht das, fahrt weiter. Hier verwirft Gott ein Volk, das nicht hören will und sagt, also gut, dann geht, macht weiter in der Sünde. So liebt ihr es, Spruch des Ewigen. Aber dann kündet Gott das Gericht an. Es entspricht genau Römer 1, wo Gott über die Heidenvölker sagt, sie haben den Schöpfergott gekannt, aber sie haben lieber die Schöpfung verehrt als den Schöpfer. Und darum hat Gott sie in die Unmoral hingegeben. Wenn der Mensch nicht hören will, dann gibt Gott ihn in die tiefste Unmoral einfach hin. Das ist ein Gericht Gottes, dass er in Unmoral fällt. Vers 6, und ich meinerseits, ich habe euch gegeben, Reinheit der Zähne in allen euren Städten und Mangel an Brot in allen euren Ortschaften. Und dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Nicht wahr? Reine Zähne hat man, wenn man die Zähne geputzt hat oder wenn man nichts gegessen hat. Das ist hier so ironisch. Ihr habt saubere Zähne. Ihr müsst euch gar nicht kümmern um die Zähne. Die sind sauber, weil ihr gar nichts zu essen habt. Ich habe euch Hungersnot geschickt. Und trotzdem seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Und hier wirft Gott ständig vor, und doch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt. Und zwar in folgenden Versen, also Amos 4, Vers 6 haben wir es zum ersten Mal, dann Vers 8, dennoch seid ihr nicht bis zu mir umgekehrt, spricht der Herr. Vers 9, am Schluss, dennoch seid ihr nicht. Vers 10 am Schluss, Vers 11 am Schluss und dann ruft Gott noch einmal zur Buße auf. Und das ist nun eine dieser ganz besonders schönen Stellen in Amos. Ich habe auf Seite 1 unter charakteristische Ausdrücke und Besonderheiten, zweiter Punkt aufgeführt, die herrlichen Bußpredigten. Kapitel 4, 12 bis 13. Und 5, 4 bis 9. Ich lese vor. 4, Vers 12. Also Gott hat oftmals durch Nöte, durch Naturkatastrophen das Volk zur Umkehr bewegen wollen. Und trotzdem sind sie nicht umgekehrt. So müssen wir auch heute Naturkatastrophen sehen. Gott will zu uns sprechen. Und er erwartet als Folge einer Naturkatastrophe, dass ein Volk umkehrt. Und darum ist es so schlimm, wenn es dann heißt, und dennoch seid ihr nicht zu mir umgekehrt. Aber nun die Bußpredigt, Vers 12. Darum werde ich dir gegenüber so handeln, Israel. Weil ich dir dies tun will, so mache dich bereit, deinem Gott zu begegnen, Israel. Denn siehe, der Berge bildet und den Wind erschafft und dem Menschen mitteilt, was sein Denken ist, der die Morgenröte und die Finsternis macht und der einherschreitet auf den Höhen der Erde. Der ewige Gott der Heerscharen ist sein Name. Es ist so, ich habe mir angewöhnt in meiner Bibel, dass ich die Namen Gottes mit einer speziellen Farbstiftfarbe anzeichne. Jetzt für mich habe ich Orange gewählt. Ich mache das so zwischendurch mal als kleinen Tipp, wie kann man die Bibel lesen. Und das ist so wunderbar, weil man mit der Zeit mehrere hundert Namen Gottes entdeckt. Und jeder Gottesname drückt etwas von dem Wesen Gottes aus. Und wenn man so die Bibel durchblättert, findet man die Namen sofort und erfährt etwas darüber, wer ist Gott. Ja, und die Bibel ist ja dazu gegeben, damit wir wissen, wer Gott ist. Und hier haben wir gerade eine Konzentration von Gottes Namen. Und das wird eigentlich umso deutlicher, wenn man beachtet, dass im Hebräischen, wenn es hier heißt, der die Berge bildet, dann ist es dort ein Partizip, das als Nomen verwendet wird, also wie ein Eigenname. Yotzer Harim heißt der Bilder der Berge oder der Bergebilder als Name Gottes. Ja, sehr interessant, wenn man Geologie studiert. Wer hat diese Berge gebildet, aufgefaltet? Im Psalm 104 lesen wir davon, wie Gott nach der Sintflut die Berge hat aufrichten lassen. Psalm 104. Da ist zuerst in Vers 6 von der Sintflut die Rede, dass Gott die Tiefe des Ozeans benutzt hat, um die ganze Erde zu bedecken. Mit der Tiefe hattest du sie, die Erde, bedeckt, wie mit einem Gewande. Die Wasser standen über den Bergen. Warum weiß ich, dass es hier die Sintflut ist und nicht die Wasserflut in 1. Mose 1, Vers 2, als die Erde ja auch überflutet war? Nun, weil es in Vers 9 heißt, du hast ihnen, den Wassern, eine Grenze gesetzt, die sie nicht überschreiten werden. Sie werden nicht zurückkehren, die Erde zu bedecken. Also Gott hat erst nach der Sintflut gesagt, dass er nie mehr die ganze Erde überschwemmen wird. Lokal, ja, aber nicht mehr die ganze Erde. Aber mit der Sintflut ist ja nochmals eine totale Überschwemmung gekommen, nachdem in 1. Mose 1, Vers 2 die ganze Erde schon bedeckt war. Nun, wie ist das Wasser abgeflossen? Hier heißt es, Vers 7, vor deinem Schelten flohen sie, die Wasser. Vor der Stimme deines Donners eilten sie hinweg. Die Berge erhoben sich, es senkten sich die Täler an den Ort, den du ihnen festgesetzt. Als ich das letzte Mal in Tadschikistan war, vor kurzem, hatte ich den Wunsch, wenigstens einen Tag nach dieser intensiven Zeit mit Bibelseminar und Bibelübersetzung, einen Tag noch in die Berge zu gehen, um die 5.500er zu sehen. Da sind unsere Schweizer Berge ja nichts mehr daneben. Und ausgerechnet an diesem Tag hat es dann unglaublich geregnet. Und das Trinkwasser war nur noch braun, eine braune Suppe. So sollte man duschen, ja, morgen. Und normalerweise regnet, darf es in Tadschikistan zu dieser Zeit gar nicht regnen. Der Regen kommt erst im Oktober. Aber seit den letzten paar Jahren weiß offensichtlich die Natur nicht mehr etwas von diesem Gesetz. Aber gut, es regnet normalerweise nicht und dann ist genau an diesem Tag konnte ich nicht gehen. War ein bisschen eine Enttäuschung für mich. Aber dann auf dem Rückflug habe ich dann von oben nochmals gesehen, diese 5.500er. Das ist schon gewaltig. Das sind wirklich Erhebungen, die sogar das, was wir aus der Schweiz kennen, so deutlich übersteigen. Und wer hat das alles gebildet? Das hat Gott gebildet, aufgefaltet durch Druck der Erdplatten von Süden her gegen den Norden. Und so wurde dieses Gebirge aufgefaltet, nachsintflutlich, wie eben auch die Alpen bei uns. Und hier haben wir nun diesen wunderbaren Ausdruck Yotzer Harim, der Bergebilder. Gott. Und das ist für mich immer so eindrücklich, auch in den Alpen, wenn ich so sehe, wie die Erdschichten so gedreht und gekrümmt sind und alles aufgefaltet. Wer hat das gemacht? Das ist dieser Gott, der sagt in diesem Vers, so schicke dich an, deinem Gott zu begegnen. Also, der Bergebildner. Und dann haben wir einen zweiten Ausdruck, Bore Ruach. Der Erschaffer des Windes. Der Winderschaffer. Ja, wer macht den Wind? Natürlich können wir das alles erklären, wie das funktioniert von Naturgesetzen her, aber damit ist die Ursache überhaupt noch nicht geklärt. Es ist Gott, der aktiv in der Natur wirkt und handelt. Er ist der Winderschaffer. Und dem Menschen kundtut, was sein Gedanke ist. Das heißt wörtlich, der Mitteiler, dem Menschen, was sein Gedanke ist. Das ist auch wieder ein Name. Er ist dieser Gott, der uns Menschen erklären kann, wie Gott denkt. In der liberalen Theologie hat man das sehr fein gemacht, die Bibel in Misskredit zu bringen. Karl Barth hat zum Beispiel gesagt, der sich als neokonservativ bezeichnete. Damit wollte er sagen, ich bin nicht ein Kritiker wie die schlimmen anderen, ja, sondern ich bin nur neokonservativ. Aber er sagte, die Bibel ist geschrieben in menschlichen Sprachen. Und menschliche Sprachen sind beschränkt, ja. Alles, was menschlich ist, ist ja beschränkt. Und darum kann die Bibel nicht Gottes unfehlbares Wort sein. Die Bibel enthält Gottes Wort. Aber wo? Das muss dann jeder selber herausfinden, ja. Also sicher nicht dort, wo es einem irgendwie einen Stachel gibt, ja, beim Lesen. Aber es ist eine sehr schlimme Verdrehung. Man muss sich überlegen, die menschlichen Sprachen. Sind das wirklich menschliche Sprachen? Wer hat die Sprache erschaffen? Das waren nicht wir Menschen. Sondern die Sprachen wurden von Gott, zuerst Adam wurde eine Sprache eingegeben und dann in Babel hat Gott den verschiedenen Gruppen, Volksgruppen, wieder neue Sprachen eingegeben. Sprachen sind Gottes Werk. Und sie entstammen dem, der heißt in Johannes 1, das Wort. Im Anfang war das Wort. Sprache kommt von Gott her. Und auch die menschliche Sprache ist eigentlich eine göttliche Sprache. Übrigens, darum zieht das überhaupt nicht das Argument, wenn Zungenredner, die so lallen heute, also nicht wie die Apostel und die ersten Zeugen richtige Fremdsprachen sprechen, dann sagen sie, ja, wir sprechen in einer höheren Sprache, weil unsere Alltagssprache, die reicht nicht, um Gott genügend zu loben. Darum brauchen wir eine solche Engelsprache oder übernatürliche Sprache. Ja gut, glauben die wirklich, dass die Engel lallen? Also abgesehen davon ist es aber eine Verachtung der Gottessprachen. Denn die Sprachen, die wir bekommen haben, die sind alle fähig, zum Beispiel, dass man die Bibel darin übersetzen kann. Man kann die Bibel auf Schweizerdeutsch übersetzen. Schweizerdeutsch ist ein genügendes Medium, um den ganzen Ratschluss Gottes der Bibel, des inspirierten Wortes, zu übermitteln. Dann brauchen wir gar keine höhere Kommunikation, um Gott zu loben. Also unsere Sprache reicht, um Gott zu loben. Und wenn wir sie noch bereichern lassen durch das Bibelwort, wo wir so viele wunderbare Namen Gottes finden, dann kann unsere Anbetung erst recht Inhalt gewinnen, der die Berge bildet und den Wind schafft und den Menschen kundtut, was sein Gedanke ist. Und das ist der Punkt. Gott war fähig, ein Mittel zu schaffen, mit dem er uns seine Gedanken verständlich mitteilen konnte. Und darum zieht Karl Barth überhaupt nicht. Die Bibel kann nicht Gottes Wort sein, sie ist in menschlichen Sprachen geschrieben. Nein, sie ist in Sprachen geschrieben, die Gott gemacht hat, Hebräisch, Griechisch, Aramäisch. Und auch die Übersetzungssprachen sind letztlich alle von Gott. Sie reichen, um dem Menschen wirklich zu sagen, was Gottes Gedanke ist. Und das ist vielleicht noch eine wichtige Hilfe. Gerade unter Bibeltreuen heute und Evangelikalen wird dann manchmal gesagt, ja gut, die Bibel ist Gottes Wort, ja. Aber wir können nicht so absolut sein, dass das dies bedeutet und dieses jenes. Muss das sehr, sehr vorsichtig sein, ja. Und letztlich führt das so zu einem evangelikalen Agnostizismus, wie ich das nenne. Agnostiker, das sind Leute, die sagen, ich sage nicht, dass es gibt Gott nicht, aber das können wir nicht wissen. Ja, man kann überhaupt nicht wissen, was wahr ist. Ich habe mal eine Korrespondenz gehabt mit einem israelischen Professor in Haifa und der hat gesagt, an mir geschrieben, was regen Sie sich so auf über die Evolutionslehre? Ich hatte ihm mein Buch über Sprachentstehung geschickt. Was regen Sie sich so auf? Was ist da dran so schlimm? Und quasi, es war so ein richtig agnostisches Denken, man kann ja sowieso nicht ganz genau wissen, was stimmt, ja? So habe ich es in Erinnerung, dass er so geschrieben hat. Ja, und eben viele Christen sagen, ja natürlich, Gott hat uns ein Wort gegeben, aber wir können nicht genau wissen, was jetzt gilt. Ja? Das ist alles so persönliche Interpretation. Aber dann bedeutet das, Gott kann uns nicht mitteilen, was sein Gedanke ist. Nun, aber die Frage ist berechtigt, warum gibt es denn so viele Unterschiede? Da müsste man darüber nachdenken, was sind die biblischen Voraussetzungen, um Gottes Wort zu verstehen? Eine wichtige Voraussetzung ist, nach der Wiedergeburt und der Bekehrung, ja? Der natürliche Mensch kann nicht annehmen, was vom Geist Gottes kommt. 1. Korinther 2, Vers 14. Aber jetzt geht es um Wiedergeborene. Ein wichtiger Punkt ist Gehorsam. In Johannes 7, Vers 17 sagt der Herr Jesus, wenn jemand Gottes Willen tun will, so wird er wissen, ob diese Lehre von mir ist oder nicht. Also Gehorsam führt dazu, dass Gott uns Erkenntnis gibt. Und auch im Psalm 111 steht, dass Gott Erkenntnis gibt denen, die sein Wort bewahren. Also ist mal ganz persönlich die Frage, wie weit bin ich bereit, Gottes Wort zu gehorchen? Und wenn wir das tun, gibt uns Gott Erkenntnis. Aber es gibt noch mehr Voraussetzungen. Aber jedenfalls müssen wir festhalten, Gott ist der Mitteiler dem Menschen gegenüber, was sein Gedanke ist. Gott kann sich mitteilen. Wir können wissen, was Gott meint. Dann haben wir einen weiteren Namen, der die Morgenröte und die Finsternis macht. Wörtlich, Osseh Shachar Eifar, also der Macher der Morgenröte. Jeden Morgen geschieht dieses Wunder, dass die Sonne wieder aufgeht. Wer macht das? Es ist Gott, der es macht. Also die Natur ist nach der Bibel nicht eine Uhr, die am Anfang aufgezogen wurde und jetzt tickt sie unabhängig von Gott ab. Das ist der Gott der Deisten aus der Aufklärung. Die haben geglaubt, Gott hat am Anfang alles erschaffen und seither interessiert er sich nicht mehr für uns. Er hat auch nie uns eine Offenbarung gegeben durch die Bibel. Nein, es ist der Gott, der auch jeden Morgen die Morgenröte schafft und am Abend die Finsternis. Und dann wird weiter gesagt, Vedorech albomatei aretz, also der Gehende oder der Einherschreitende auf den Höhen der Erde. Das nun hat Bezug auf die Wiederkunft Christi. Wenn er kommen wird auf dem Ölberg und auch auf anderen Bergen, wie das in Micha 1 am Anfang steht. Der Einherschreitende auf den Höhen der Erde. Das weist zurück auf Amos 1, Vers 2. Und dann wird erklärt, Jahwe, Gott der Heerscharen, ist sein Name. All diese Namen sind gefasst in dem Gott, der Jahwe heißt. Übrigens, im Koran kommt der Name Jahwe nie vor. Das ist noch ein wichtiger Punkt. Aber wer ist dieser Gott, der alles dieses tut, es ist eben Yahweh, ganz eindeutig der Gott Israels. Und nun gehen wir weiter zur nächsten schönen, besonders schönen Stelle in Amos 5. Zuerst der Bußruf in Vers 4. Denn so spricht der Ewige zu dem Haus Israel: Sucht mich und lebt. Das ist so ein ganz zentrales evangelistisches Wort, nicht wahr, das wir auch brauchen müssen. Das ist Gottes Aufruf, auch an eine verlorene Welt. Sucht mich und lebt. Der zentrale Ruf zur Entscheidung. Also nachdem wir schon gehabt haben, 4 Vers 12, so schicke dich an, deinem Gott zu begegnen. Sucht mich und lebt. Und weiter, Vers 5 am Schluss, Vers 6 am Anfang, sucht den Ewigen und lebt. Und jetzt möchte ich besonders eingehen auf die Verse 8 bis 9. Ja, da haben wir, der die Plejaden und den Orion machte, der zum Morgen umwandelt die Todesnacht und den Tag zur Nacht verfinstert, der da ruft die Wasser des Meeres und sie ausschüttet über die Fläche der Erde. Der Ewige ist sein Name, der Verwüstung losbrechen lässt über das Bollwerk und Verwüstung kommt über die Festung. Ein aktuelles Wort, oder? Und auch da muss man wieder beachten, im Hebräischen ist es noch deutlicher, dass es Namen Gottes sind. Also, bei der ersten Verszeile, der die Plejaden und den Orion machte, ist wörtlich Ose, Chima Ochesil. Das heißt, der Macher der Plejaden und des Orion. Diese beiden Sternbilder sind sehr interessant. Wir können sie wunderschön sehen in den Sommernächten. Der Orion ist bekannter, ja. Also so vier Sterne weit auseinander und dann in der Mitte so ein kleiner Gürtel mit drei Sternen. Das ist das, was man am besten von Auge sieht, auch in nicht so klaren Nächten. Das ist der Orion und die Plejaden, das ist das Siebengestirn. Es ist ziemlich nahe von Orion weg. Aber man muss doch einmal mit einer Sternkarte lernen, wo man die Plejaden sehen muss. Das sind sieben Sterne, die ganz nahe beieinander stehen. Wer hat diese Sterne so platziert im Weltall? So unzählige Lichtjahre entfernt. Das ist der Gott Israels. Diese zwei Sternbilder werden auch im Buch Hiob zusammen genannt. Ich schlage auf, Hiob 38, Vers 31, da spricht Gott zu Hiob: Kannst du knüpfen das Gebinde des Siebengestirns oder lösen die Fesseln des Orion? Kannst du die Bilder des Tierkreises hervortreten lassen zu ihrer Zeit und den großen Bären leiten samt seinen Kindern? Kennst du die Gesetze des Himmels oder bestimmst du seine Herrschaft über die Erde? Nun, hier haben wir also beides zusammen, sieben Gestirn und Orion. Aber interessant ist Folgendes: Kannst du knüpfen das Gebinde des sieben Gestirns? Die meisten Sterne, die ein Sternbild zusammenbilden, die sind im Weltall nicht miteinander verbunden. Die sehen also nur so aus von der Erde. Aber im Weltall haben die eigentlich keinen inneren Zusammenhang und sind auch nicht durch die Schwerkraft irgendwie miteinander verhängt. Es gibt ganz, ganz wenige seltene Sternbilder, wo sie wirklich durch die Schwerkraft miteinander direkt verbunden sind. Und eine solche Ausnahme sind die Plejaden. Und da sagt Gott, kannst du knüpfen das Gebinde des sieben Gestirns? Das Normale bei den Sternbildern ist, dass sie sich verändern. Dadurch, dass die Sterne sich ja stets bewegen im Weltall, verändern sie sich. Also man kann sagen, in den Jahrtausenden zurück haben Sternbilder, die man heute sieht, früher eine etwas andere Form gehabt. Also man kann heute gegenüber geschichtlicher Zeit kann man zeigen, wie Sternbilder sich effektiv sichtbarlich verschoben haben. Aber in einer Lebenszeit kann man das nicht sehen. Da braucht es eben Jahrtausende. Aber die meisten Sternbilder, die gehen wirklich auseinander. Und dazu gehört auch der Orion. Und hier steht, und oder lösen die Fesseln des Orion. Also stimmt in jedem Fall. Das ist eben der Gott, der diese Sternen, dieses Weltall selber gemacht hat. Dann noch einmal, Amos 5,8, der zum Morgen umwandelt die Todesnacht. Noch einmal betont der Schafzüchter das Wunder der Tagwerdung und dann auch das Wunder der Nacht und den Tag zur Nacht verfinstert. Und dann kommt Hakore, Lemei Hayam, also der Rufende des Wassers des Meeres. Der Meerwasserrufer, könnte man das Neudeutsch wiedergeben. Gott ist der Meerwasserrufer. Und dann heißt es, und sie ausschüttet über die Fläche der Erde. Und das kann geschehen durch Tsunamis, das kann geschehen durch einen Hurricane, wie eben geschehen. Es kann durch verschiedene Mittel geschehen. Aber es ist Gott, der das tut, der ruft die Wasser des Meeres und sie ausschüttet über die Fläche der Erde. Dazu ein Wort aus Lukas 21, wo der Herr Jesus sagt, dass diese Dinge in der Endzeit eine besondere Bedeutung bekommen werden. Unter den Endzeitzeichen, die der Herr in Matthäus 24,8 in der Parallelstelle als Wehen bezeichnet. Wehen, die kommen nicht einmal und dann ist das Kind da. Sondern sie kommen zyklisch und werden auch immer schmerzhafter. Und dann kommt am Schluss das Kind und der Herr Jesus sagt, am Schluss wird dann der Menschensohn in die Welt kommen. Und da lese ich in Lukas 21, Vers 25, und es werden Zeichen sein an Sonne und Mond und Sternen und auf der Erde. Also Zeichen auf der Erde. Was? Bedrängnis der Nationen in Ratlosigkeit bei brausendem Meer und Sturmfluten. Das geht also echt unter die Haut, würde ich sagen. Zeichen auf der Erde, Bedrängnis der Nationen und Ratlosigkeit. Was soll man da machen? Bei brausendem Meer und Sturmfluten, indem die Menschen verschmachten vor Furcht und Erwartung der Dinge, die über den Erdkreis kommen. Denn die Kräfte der Himmel werden erschüttert werden. Das sind Dinge, die noch ausstehen. Also auch der Himmel wird verrückt spielen in der Zukunft. Aber das sehen wir bereits, diese Sturmfluten. Jetzt wollen wir zum Schluss noch etwas lesen aus dem letzten Kapitel. Wenn wir Seite 1 nochmal aufschlagen, Römisch 3 besteht aus 5 Visionen über das Schicksal Israels. Kapitel 7 bis 9, Vers 10. In den ersten Visionen sieht Amos, wie Gott das Gericht über Israel ankündigt, zum Beispiel durch Heuschrecken. Und Amos betet für sein Volk und Gott lässt sich erbeten und sagt, dieses Gericht wird nicht kommen. Und dann nochmals, und wieder betet der Prophet und Gott sagt, nein, es wird nicht kommen. Aber schließlich in den weiteren Visionen zeigt Gott, aber auch durch Gebet lasse ich mich nicht abwenden von dem Gericht. Das Gericht muss kommen. Es ist unausweichlich. Und schließlich haben wir Römisch 4, Israels herrliche Wiederherstellung, 9, Vers 11 bis 15. Und da möchte ich noch lesen zum Abschluss dieses Tages. An jenem Tage, das ist ein typischer Ausdruck in der Prophetie, auf die Endzeit hin. An jenem Tage werde ich die verfallene Hütte Davids aufrichten und ihre Risse vermauern und ihre Trümmer aufrichten. Und ich werde sie bauen wie in den Tagen vor Alters, auf dass sie den Überrest Edoms und alle die Nationen in Besitz nehmen, über welche mein Name genannt werden wird, spricht der Herr, der dieses tut. Die Hütte Davids, das ist die Dynastie des Königs David. Nicht wahr? In 2. Samuel 7 sagt, kam der Prophet Nathan zu David. David hatte den Wunsch, er möchte Gott ein Haus bauen. Und dann sagt Gott, David, ich möchte dir ein Haus bauen. Das ist ein Wortspiel, ja, weil Bayit kann bedeuten ein Haus aus Stein, aber es kann auch bedeuten eine Dynastie, eine Familie. Und Gott sagt, ich werde dir ein Haus bauen, ein Königshaus, dass du Nachkommen haben wirst, die auf dem Thron sitzen werden. Und wenn deine Nachkommen treu sein werden, dann werde ich ihr Königreich erhalten. Aber wenn sie untreu sind, dann werde ich sie bestrafen. Und das ist ja geschehen. In der Königslinie von David über Salomo ging es bis Jekonia. Das war der letzte König aus dem Haus Davids. Das war ein so übler Mann, dass Gott ihn verworfen hat und da kam die babylonische Gefangenschaft. Und nachher hat es nie mehr Könige gegeben aus dem Haus Davids, die regiert hatten. Und jetzt wird die Dynastie Davids nicht mehr genannt das Haus Davids, sondern die Hütte Davids. Also es ist richtig, diese Dynastie ist richtig zerfallen mit der babylonischen Gefangenschaft. Und die Frage war da, wie will Gott sein Versprechen, dass er bis ans Ende eben dem David einen Königsthron erhalten will. Wie will er das erfüllen? Nun, das wurde wahr durch den Sohn Davids, durch den Herrn Jesus. Er wurde zwar verworfen vor 2000 Jahren und hat so nicht die Königsherrschaft ergriffen. Aber in der Endzeit würde er wiederkommen und auf dem Thron Davids in Jerusalem regieren. Bei der Wiederkunft Christi. Und so wird Gott eben diese Hütte Davids wieder aufrichten, vermauern. Dass also dieses Königshaus Davids wird am Ende wieder voll dastehen, und zwar in der Person des Messias Ben David, Sohn von König David. Aber was ist das für eine Zeit? Wann geschieht das? Jetzt lesen wir weiter. Siehe, Tage kommen, spricht der Herr, da der Pflüger an den Schnitter und der Traubentreter an den Sämann reichen wird. Und die Berge werden träufeln von Most und alle Hügel werden zerfließen. Also dann im tausendjährigen Reich wird Israel überaus fruchtbar werden als Land. Vers 14. Und ich werde das Schicksal meines Volkes Israel wenden. Und sie werden die verwüsteten Städte aufbauen und bewohnen und Weinberge pflanzen und deren Wein trinken und Frucht Gärten anlegen und deren Frucht essen. Und ich werde sie in ihrem Lande pflanzen. Und sie sollen nicht mehr herausgerissen werden aus ihrem Lande, das ich ihnen gegeben habe, spricht der Herr, dein Gott. Nun, dieser Ausdruck, das Schicksal meines Volkes Israel wenden, das habe ich schon gesagt heute, ist ein Ausdruck, der immer wieder in der Prophetie kommt und meint, dass Gott in der Endzeit das Schicksal der Juden wenden wird. 2000 Jahre, ein zerstreutes Volk, ohne Heimat, verfolgt und gehasst in aller Welt. Und dann soll dieses Schicksal gewendet werden. 1882 kamen die ersten Siedler aus Russland. Und dann immer mehr. 3 Millionen sind gekommen, bisher, aus allen 5 Kontinenten, aus über 100 Ländern. Der Staat Israel wurde wieder neu gegründet. Die Stadt Jerusalem mit dem Tempelberg kam wieder in jüdische Hand. Also sukzessive wurde das Schicksal des jüdischen Volkes gewendet. Und das ist die Zeit, in der die verwüsteten alttestamentlichen Städte wieder gebaut werden. Heute sehen wir alttestamentliche Städte in Israel, die heute moderne Städte mit pulsierendem Leben sind. Und dann Weinberge pflanzen und deren Wein trinken. Israelische Weine sind heute preisgekrönt worden, international. Und weiter Fruchtgärten oder Fruchtplantagen anlegen und deren Frucht essen. Die Jaffa-Orangen sind in der ganzen Welt berühmt geworden. Also wer die gegessen hat, der hat gleich Erfüllung der Prophetie aus Amos 9 gegessen. Ja, wir könnten am Schluss könnten wir da noch etwas verteilen und das so wie in der Schule, wo alles übereinstimmen muss, ja, der Stoff und dann muss es noch erleben, ja. Ja, Spaß beiseite, aber die sind echt gut. Und schade, dass Mikro die nicht mehr verkauft, soviel ich weiß. Also Fruchtgärten anlegen, deren Frucht essen, hat sich alles schon in unserer Zeit erfüllt. Und es ist die Zeit nach Vers 15, wo Gott dieses Volk wieder pflanzt in ihrem ursprünglichen Land. Und es ist definitiv, dann werden sie nie mehr aus dem Land herausgerissen werden. Also niemand muss denken, jetzt werden sie dann vielleicht später wieder einmal zerstreut. Ja? Es ist das letzte Mal gewesen. Es ist die definitive Rückkehr, die Rückkehr der Endzeit. Wir wollen noch beten zum Schluss.